Hallo, hier sind Stefan Fries
und Annika Schneider aus der Deutschlandfunk Medienredaktion. Sie hören eigentlich an dieser Stelle unseren Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Der ist aber heute in der Feiertagspause, weil Karfreitag ist.
Und in dem Podcast gucken wir uns ja eigentlich immer an, wie Journalismus funktioniert und hinterfragen viele Sachen. Das machen wir so ähnlich in dieser Woche auch, aber irgendwie auch anders als sonst.
Wir haben uns verschiedene Filme angeschaut über Journalismus und wir klopfen die mal darauf ab, wie realistisch das eigentlich dargestellt wird, wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten.
Und dazu haben wir drei Kolleginnen und drei Kollegen gefragt, die sich die Filme für uns angeguckt oder nochmal angeguckt haben und ein bisschen darüber erzählen, was sie realistisch finden, was sie unrealistisch finden, was für sie viel zu sehr Klischee ist und worüber sie sich so geärgert haben.
Und daraus haben wir eine große Collage gebastelt. Viel Spaß beim Zuhören.
Viel Spaß.
Man nennt sie die vierte Gewalt im Staat.
Von der Presse sind Sie?
Ja, das ist sehr interessant.
Nein, das ist völlig uninteressant.
Sie arbeiten für ein höheres Ziel.
Der einzige Schutz für das Recht auf Veröffentlichung ist Veröffentlichung.
Gegen alle Widerstände.
Du weißt, dass sie dich jagen werden.
Rund um die Uhr.
Setzt euch in die Badewanne und entspannt 15 Minuten. Dann setzt eure Ärsche wieder in Gang.
In den Metropolen dieser Welt.
Wissen Sie, Hamburg ist ja die deutsche Pressestadt.
Sie arbeiten als Team.
Linda soll jeden Reporter, den wir haben, herschicken.
Sind umwerfend gestylt.
Wunderschön.
Wunderschön. Sie sehen wunderschön.
Sie sehen auch fabelhaft aus.
Und werden für ihre Recherchen fürstlich entlohnt.
Geld spielt für mich überhaupt keine Rolle. Geld sage ich immer, hat man oder nicht.
Obwohl ihre Berichte manchmal eher oberflächlich sind.
Schlechte Nachrichten verpacken wir locker.
Manche Spielfilme über Journalismus stecken voller Klischees. Andere sind nah an der Wahrheit. So oder so, wer die Filme anschaut, glaubt meist zu wissen, wie es in Redaktionen zugeht. Drei Journalistinnen und drei Journalisten haben sich für uns sechs Filme angesehen und erzählen uns, was daran realistisch ist und was nicht.
Michael Seufert.
Der Film ist natürlich eine Karikatur des Journalismus.
Hans Leindecker.
Er trägt jedenfalls dazu bei, journalistische Arbeit da zu verstehen, wo die Mächtigen versuchen, journalistische Arbeit zu unterdrücken.
Christiane Florin.
Als Journalistin habe ich mich da wiedererkannt.
Juliane Löffler.
Ich empfinde meinen Beruf als überhaupt nicht glamourös.
Mit Nathalie Amiri.
Wenn dann Journalisten als so dumm und unseriös dargestellt werden, dann macht das einen auch so ein bisschen sauer.
Und Justus von Daniels.
Es ist, glaube ich, immer wieder gut, wenn jede Zeit ihren neuen Film über guten Journalismus hat.
In einer Sendung von Stefan Fries und Annika Schneider. Mit Deep Throat in der Tiefgarage. Journalismus im Film. Jetzt.
Ich bin Justus von Daniels. Ich bin Chefredakteur bei dem Recherchezentrum Korrektiv. Korrektiv ist spezialisiert auf investigativen Journalismus. Das heißt, also wir recherchieren langfristig, sehr tiefgehend, nehmen sehr viel Zeit mit Teams, um wirklich Missstände, strukturelle Missstände aufzudecken. Ich selber war an vielen Recherchen beteiligt, unter anderem auch an der Aufdeckung einer Parteispendenaffäre der AfD.
Die Unbestechlichen. Originaltitel All the President's Men. USA 1976. Mit Robert Redford und Dustin Hoffman. Regie Alan J. Pakula.
Die Unbestechlichen ist natürlich ein absoluter Filmklassiker aus den 70er Jahren. Das heißt also gerade ältere Journalistinnen und Journalisten, für die ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Film, um ein Berufsbild auch zu beschreiben. Denn das, was dort ja gezeigt wird, ist ja sozusagen die Geburtsstunde des modernen investigativen Journalismus. Also Bob Woodward und Carl Bernstein, die beiden jungen Journalisten, die bei der Washington Post den Watergate-Skandal aufdecken, bei dem es ja darum ging, dass Präsident Nixon, der amerikanische US-Präsident, die Demokratische Partei ausspionieren ließ, teilweise mit geheimen Parteikassen. Und dass er vor allen Dingen auch innerhalb, also als dieser Skandal dann so langsam ans Licht kam, unglaublich viel vertuschte.
Wir versuchen gerade Haldeman, der zufällig der zweitmächtigste Mann in diesem Lande ist, anzuklagen, vom Weißen Haus aus eine kriminelle Verschwörung geleitet zu haben. Da wäre es reizend, wenn wir recht hätten.
Habt ihr eure Quellen doppelt abgesichert?
Ja, natürlich. Bernstein,
bist du sicher bei der Sache?
Absolut.
Woodward?
Ich bin sicher.
Ich nicht. Ist mir immer noch zu dünn.
Sucht euch noch eine Quelle.
Was glaubst du, wie viele Quellen in diesem Scheißhaufen sprudeln?
Der
Das hatte ja so eine Wucht damals. Das sind ja wirklich also echte Personen gewesen, die einen echten Skandal aufgedeckt hatten. Wobei ich den jetzt nach langer Zeit nochmal gesehen habe und mir eine Sache aufgefallen ist, wenn man sich den nochmal so anguckt, er ist schon auch ganz schön zäh und entwickelt so eine ganz, ganz eigene Kraft, ja, wenn man denn eben tatsächlich als Zuschauerin, als Zuschauer mitgeht und versteht, Investigativjournalismus ist ein echt zähes Geschäft, aber das bringt der Film wirklich toll auf den Punkt. Im Film ist es ja so, dass der Bob Woodward diese Quelle hat, Deep Throat, einen hohen Beamten da aus dem Präsidentenapparat. Und die treffen sich regelmäßig in einer Tiefgarage. Also da ist dann so ein schummriges Licht und da gibt es bestimmte Zeiten, an denen sie sich dann so verabreden. Und die Gespräche finden dann eben immer nur in dieser Tiefgarage in der Dunkelheit statt.
Geht dem Geld nach.
Wie meinen Sie das? Wie?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Aber Sie könnten es mir sagen. Nein, ich mache das auf meine Weise. Sie sagen mir, was Sie wissen, und ich bestätige es Ihnen. Ich bringe Sie auf den richtigen Weg, wenn ich kann, aber das ist auch alles. Gehen Sie nur dem Geld nach.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe mich mit Quellen jetzt noch nicht in der Tiefgarage verabredet, aber das gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich Quellen, die tatsächlich sehr, sehr aufpassen, dass sie sich an geschützten Räumen treffen. Also es gibt Leute, die wollen nicht erkannt werden. Heutzutage können die sich dann über also verschlüsselte Kommunikation natürlich mit einem äußern. Was es aber auch gibt und wo man, ja, jetzt vorsichtig gesagt, manchmal auch ganz ein bisschen schmunzeln kann, sind natürlich auch Quellen, die auch wirklich interessante Informationen haben und die dann aber auch so ein bisschen Film spielen. Also habe ich auch schon erlebt, dass dann so ein bisschen konspirative Verabredungen getroffen werden. Der Stick liegt dann auf dem Tisch in dem Café. Und dann denkt man sich, naja, also bei dieser Recherche geht es jetzt, also die ist jetzt nicht so lebensgefährlich. Aber wir machen, also wenn es denn interessante Informationen sind, dann macht man das natürlich gerne. Es gibt natürlich sehr viele investigative Recherchen, die ganz anders laufen heutzutage. Ja? Datengetriebene Recherchen, strukturelle Recherchen. Aber doch, also wenn es denn darum geht, dass man in so einem Korruptionsfall eine Mauer des Schweigens irgendwie versuchen will zu durchbrechen, also wo man weiß, da ist viel mündlich abgelaufen, es gibt wenig schriftliche Beweise. Wir haben das jetzt vor einiger Zeit im Parteispendenaffäre auch erlebt. Da würde ich sagen, ja, da war schon viel realistisch dargestellt. Das, was ich sozusagen realistisch fand, sind die Stellen, in denen es eben nicht weitergeht, in denen man eben nicht weiterkommt. Es gibt so eine Stelle, da sagt, glaube ich, der Woodward zu seiner Quelle, die Story versickert.
Die Story versickert. Nur Stückwerk. Unmöglich, sich auch nur ein annäherndes Bild davon zu machen, wie das Puzzle am Ende aussieht. John Mitchell kündigt als Leiter des Komitees. Sagt, er wolle in Zukunft mehr Zeit für seine Familie haben und so. Wir finden, das hört sich alles sehr unglaubwürdig an.
Ja, aber es ist rührend. Vergesst den Mythos, den die Medien um das Weiße Haus gesponnen haben. Die Wahrheit ist, dass das gar nicht so kluge Jungs sind. Und die Dinge sind ihnen etwas aus der Hand geraten.
Das sind natürlich genau die Momente, die, glaube ich, sehr viele, die in diesem Feld arbeiten, kennen, dass man unglaublich viel Zeit da rein investiert und zwischendurch das Gefühl hat, die Story, die ich im Kopf habe oder die da offen zutage liegt, ich kann sie aber nicht aufschreiben, ich kann sie nicht beweisen. Er ist nicht der große Actionfilm und keine große Love Story, die da noch zwischendurch vorkommt. Aber irgendwie merkt man natürlich schon, wow, das ist schon unglaublich schön, wenn man merkt, auch über Widerstände hinweg, man dringt sozusagen immer weiter, immer mehr so ein Stück zur Wahrheit durch. Ja? Und dann diesen Effekt zu haben, zu sagen, so, jetzt haben wir es. Oder hier geraten wirklich gerade Leute unter Druck, die eben tatsächlich was verbrochen haben. Das übt schon einen Sog aus. Das ist schon so ein Urmoment jeder Journalistin, jedes Journalisten. Dieses Rausgehen-Block und dann wirklich jemanden auch zum Sprechen zu bewegen und dass dann jemand eigene Widerstände überwindet und dann sagt, okay, ich habe die Wahrheit und sie muss raus.
bin Michael Seufert und war 27 Jahre beim Stern.
Das geheime Tagebuch unseres Führers, Adolf Hitler, aus dem Jahre 1945.
Der Führer hat ein Tagebuch geführt?
Ja, wussten Sie das nicht?
Als die Hitler-Tagebücher passierten, habe ich, nachdem die Fälschung feststand von Henry Nann, dem damaligen Herausgeber und ehemaligen Chefredakteur, den Auftrag gekriegt, die Sache journalistisch aufzuklären.
Also wenn ich denke, was die Amis damals mit den Tagebüchern von Albert Einstein verdient haben, Millionen, da meine ich, ist doch dran Adolf Hitler weltweit gesehen der viel größere Name.
Bei dem Fall Hitler-Tagebücher hat beim Stern und bei Gruner und Jahr von Anfang an die Welt auf dem Kopf gestanden. Es hätte von Anfang an aufgedeckt werden können, dass die Hitler-Tagebücher ein absoluter Fake war. Aber es ging damals um sehr viel Geld, um sehr viel Ansehen und Einfluss. Man war wie im Rausch, man wollte berühmt und reich werden und es musste schief gehen, diese angeblichen Tagebücher von Adolf Hitler. Und damit war die Katastrophe programmiert. Für mich war klar, das ist ein Filmstoff par excellence, eine Komödie, ein Irrsinn. Und ich habe mir immer gewünscht, dass das ein toller Film wird. Und es wurde ein toller Film. Stonk von Herrn Dietl war ein großer Erfolg. Damals kamen wir aus dem Lachen gar nicht heraus, aber häufig blieb es uns auch im Halse stecken.
Stonk, Deutschland 1992, mit Götz George und Uwe Ochsenknecht. Regie Helmut Dietl.
Der Film erzählt die Geschichte der Hitler-Tagebücher ziemlich an der Realität entlang, so wie es gewesen ist, wie Heidemann auf die Spur der angeblichen Tagebücher gekommen war und wie man das verfolgt hat und wie man diese Sensation nachher in einer großen Pressekonferenz der staunenden Weltöffentlichkeit vorstellte. Das dauerte dann allerdings nur ein paar Tage und dann war die Weltsensation geplatzt. Und ich habe Herrn Dietl damals, wir haben ihn interviewt und ich habe ihn gefragt, warum haben Sie diese und jene Szene denn nicht in Ihren Film aufgenommen? Und da hat er gesagt, wissen Sie, das ist so verrückt, da hätten die Leute gesagt, jetzt ist der Dietl irre geworden. Die Journalisten sind in dem Film sehr, sehr gut gezeigt worden. Der Hermann Villiers, also Heidemann, der große Spürhund, der war wirklich ein toller Journalist und hat sehr viel und sehr gut recherchiert. Er hatte nur eine Macke, wenn er sich verbissen hatte in ein Thema, dann hatte er keinerlei Distanz mehr dazu. Und das zeigt der Film auch wunderbar.
Sie könnten mir wirklich ein Tagebuch von
Ihnen schreiben? Ich kann alles, was Sie wollen. Alles, was in den 10 Eisenkisten ist, das könnte ich Ihnen besorgen.
Ach wirklich? Das wäre ja...
Weil wenn einer Tagebuch schreibt, dann schreibt er nicht nur eines.
Natürlich nicht.
Sondern mehrere.
Natürlich.
Unter Umständen. Und ich hätte dazu unter Umständen beschaffungsmäßigen Zugang.
Ach ja?
Ja. Über Leningrad, Lemberg, Leipzig, Lindau. Es ist nur eine Frage, ob Sie sich das finanziell leisten können, Herr...
Hermann Villiers mit der Max und Sigur auf dem Leben.
Erstmal wurde der Verleger dargestellt und das war natürlich auch wunderbar. Den hat das alles überhaupt nicht politisch interessiert. Der hat einfach das große Geschäft gesehen und hat entschieden, wir machen das erstmal alleine. Die Chefredaktion erfährt davon nichts. Als die Chefredaktion nachher da eingeweiht wurde, dann waren die natürlich auch elektrisiert, erst skeptisch. Und dann, als sich plötzlich herausstellte, als eines der Tagebücher mit den aufgeklebten Initialen von Adolf Hitler, das hätte ja eigentlich AHA sein müssen.
Für mich ist der erste Buchstabe da vorne drauf kein A, sondern ein F. Und Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder?
Was ist das, ein F? FH?
So.
A, ist doch kein F. Ich meine, ist ganz eindeutig ein F. FH. Führer Hitler.
Genau, Führer Hitler.
Quatsch, Führer Hitler.
Fahne hoch vielleicht, Uwe.
Quatsch, Fahne hoch.
Führer, Führer. Führer Heil. Führers Hund.
Führers Hund.
Führers Hand. Führers Hauptquartier. Führer Hauptquartier.
Diese Debatte hat tatsächlich stattgefunden. Damals. Also das ist absolut korrekt in diesem Wahnsinn beschrieben in dem Film. Wunderbar. Das wurde ja dann also im Radio und über Nachrichtenagenturen verkündet, mittags, dass die Tagebücher gefälscht sind. Und ich wurde nachmittags in den Vorstand berufen, zu dem Vorstandsvorsitzenden Schulte-Hillen und Nannen war da auch. Und die anderen Vorstandsmitglieder, die sahen, also so graue Gesichter habe ich selten gesehen. Und Nannen sagte zu mir, Herr Seufert, klären Sie den Fall auf, wer uns hier betrogen hat. Diese Szene war eigentlich noch unheimlicher, als das in dem Film geschildert wird.
Wenn du noch einmal das Wort Kühler in den Mund nimmst, dann hau ich dir eine rein.
Pitt, weißt du denn nicht, was das für ein Oberknaller ist? Wenn nämlich die Handschrift in den Tagebüchern Adolf Hitlers Handschrift ist, und dafür haben wir 3 hieb- und stichfeste Gutachten. Das Papier, aber auf dem er es geschrieben hat, aus der Nachkriegszeit stammt. Dann kann doch das nur heißen,
dass Sie uns um 9 Millionen Mark betrogen haben, Herr Willi. Für Mundgeruch und Blähungen. Unappetitliches Zeug.
Geschmacklos.
Ekelhaft.
Nein, 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 kommt dran. Kommt dran. Dann kann doch das nur heißen, Adolf Führer hat seine Tagebücher ganz eindeutig nach seinem Tod geschrieben. Von einem Tod, der wohl nicht schreiben kann, nicht wahr? Kann doch das nur heißen, er lebt. Wer bitte lebt? Adolf Hitler. Er lebt. Das ist doch der Knüller des Jahrtausends. Untram.
Und in der Nacht haben wir dann Heidemann befragt und da stellte sich heraus, dass war von Anfang an absoluter Unsinn. Da war für mich klar, der belügt uns. Und so war es dann ja auch.
Mein Name ist Juliane Löffler. Ich bin Redakteurin bei Der Spiegel. Ich habe in den letzten Jahren viel investigativ gearbeitet zum Thema MeToo, Frauenrechte, LGBT.
Bombshell, das Ende des Schweigens, USA 2019. Mit Nicole Kidman, Charlize Theron und John Lithgow. Regie Jay Roach.
In dem Film geht es um Roger Ailes, ein US-amerikanischer Fernsehproduzent, der 20 Jahre lang CEO von Fox News war in den USA. Und Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs und Belästigung gegen ihn. Roger Ailes hat dann sehr schnell, nachdem diese Vorwürfe öffentlich wurden, seinen Job verloren und ist von allen seinen Ämtern zurückgetreten. Und das Ganze war 2016, also der Film beruht auf wahren Begebenheiten und war so gesehen einer der ersten wirklich großen öffentlichen MeToo-Fälle. So ein sehr auch auf Hochglanz gemachter Film, ja. Also es ist schnell geschnitten, es gibt sehr schicke Klamotten, es gibt viel Make-up. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass ich mich in der TV-Branche nicht so gut auskenne und vielleicht ist es da auch stärker so, als ich das wahrnehme, aber ich empfinde meinen Beruf als überhaupt nicht glamourös. Man sitzt viel allein am Schreibtisch und schiebt sich mittags irgendwie eine Tiefkühlpizza im Homeoffice rein. kann das jetzt nicht verifizieren, ob das wirklich so war, aber anscheinend ja schon, dass Roger Ailes sehr klare Vorstellungen davon hat, wie die Frauen auszusehen haben, also wie kurz die Röcke sein müssen, dass sie eben Kleider tragen sollen. Gretchen Carlson macht eine Sendung ohne Make-up und er geht hinterher zu ihr und sagt, bist du eigentlich von Sinnen? Extrem herablassend.
Was zum Teufel war das?
Ein Beitrag über die Übersexualisierung der Frau. Ach. Du hast doch gesagt, ich soll mehr ich
weißt du, wozu also, Make-up da ist? Damit man nicht sieht, wie du schwitzt.
Naja, in den meisten gemeinen Tweets, die ich erhalte, geht es um ein Aussehen. Es ist wichtig, diese Art von Mobbing nicht tatenlos hinzunehmen.
Mobbing ist nicht gemein sein. Mobbing sind Leute mit mehr Macht, die auf weniger mächtige einschlagen. Ach. Diese Idioten haben Handys. Du hast eine verfluchte Fernsehsendung.
Wir müssen gegen die Objektifizierung von Frauen
angehen. Blödsinn, hör zu. Mund halten und Ohren aufsperren. Niemand will sehen, wie sich eine Frau mittleren Alters durch die Wechseljahre schwitzt.
Was?
Nicht im verdammten landesweiten Fernsehen!
Ich kann nicht sagen, dass noch nie Kommentare von Männern über mein Äußeres auf meiner Arbeit oder vor allen Dingen früher so Praktika, an die ich zurückdenke, gemacht wurden. Ich habe mich auch damals schon darüber aufgeregt. Man sagt halt nichts, weil du bist halt irgendwie nur die kleine Praktikantin und du wirst jetzt sicherlich nicht wegen einem Spruch, der in so einem Graubereich sich bewegt, zu irgendeinem Vorgesetzten gehen und riskieren, dass du irgendwie die zickige Praktikantin bist. Ich fand das interessant, nochmal darüber nachzudenken, diese ideologische Verortung, die dann Feminismus in so einem konservativen Sender oder rechtskonservativen Sender bedeutet. Und umgekehrt finde ich es interessant, weil man wirklich nicht sagen kann, dass es Sexismus, wahrscheinlich auch Missbrauch oder Belästigung nur in konservativen und rechtskonservativen Medien gibt. Gar nicht. Also auch in Deutschland nicht. Es gibt viele patriarchale, sexistische Männer, die in linken Medienhäusern in Deutschland sitzen und da verdammt viel zu sagen haben. Und es ist auch nicht so, als gäbe es dort keine Beschwerden. Also da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu einfach macht mit diesem, naja, von Fox hätte man nichts anderes erwartet. Es gibt diese Szene, wo Roger Ailes in den Produktionsraum stürmt. Vorne wird gerade eine Moderatorin gefilmt, die eine Sendung macht und sagt, ihr müsst sofort das Bild aufziehen, man muss ihre Beine sehen.
Totale! Aufziehen! Auf die Totale schneiden! Ich will ihre verdammten Beine sehen! Was denkt ihr, warum ich sie eingestellt habe, verflucht?
Ich habe immer eher in Redaktionen gearbeitet, wo die Zuständigkeiten sehr klar verteilt sind und es nicht ein Chef / Herrscher über ein Mediennetzwerk gibt, der einfach irgendwo reinlaufen kann und bestimmen kann, was passiert oder nicht, sondern für mich fühlt sich das ein bisschen an wie eine Art von Führungskultur, die total aus der Zeit gefallen ist. Auch da würde ich aber sagen, ich würde nicht bezweifeln, dass es das gibt. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es Medienhäuser gibt, die so hierarchisch organisiert sind, dass jemand einfach reinstürmen kann und sagen kann, wir machen das jetzt alles anders und dann wird es gemacht. Es ist die große Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten und Megyn Kelly ist die Lead-Interviewerin, also stellt die Fragen. Und ihr wird morgens schon bei den ersten Besprechungen, wo es dann darum eben um die Vorbereitung ihrer Moderation geht, wird ihr sehr, sehr schlecht und sie muss sich übergeben mehrfach und es wird immer schlimmer und es ist klar, sie hat irgendwie was Falsches gegessen. Und liegt dann in einem Hotelbett. Ihre beiden Assistentinnen sind da und versuchen irgendwie ihr so ein bisschen Wasser zu reichen.
Okay, ich weiß nicht, ob die hier stark genug sind, aber mir helfen sie. Katja, in 5 Stunden gehst du auf Sendung.
Das schaffe ich schon.
Okay.
Oh fuck, ist mir schlecht.
Versuch sie drin zu behalten.
Ja. Oh, Scheiße, mach nicht so ein Gesicht, Julia.
Ich mache doch gar kein Gesicht.
5 Stunden?
Ja.
Okay.
Sie liegt da und sie sieht wirklich elendig aus und man denkt, man möchte einfach, dass diese Frau irgendwie Medikamente bekommt und sich 2 Tage ausschlafen kann. Und es ist klar, sie zieht es durch. In 5 Stunden steht die da im Make-up und geht raus und macht die Show. Es ist jetzt nur die Frage, wie sie es irgendwie hinbekommt. Und das hat schon etwas mit sozusagen diesem Beruf Journalismus zu tun, dass man sich sowohl seinen Quellen, aber auch eben seiner Leserschaft schon sehr verpflichtet fühlt. Und das ist eine Erfahrung, die ich schon oft gemacht habe. Also, dass ich gearbeitet habe an den Tagen, an denen ich offensichtlich zu krank dafür war oder noch im Zug gesessen habe und zu Interviews gefahren bin, weil die lange Zeit ausgemacht waren, Und sehr klar war für mich selber, ich muss eigentlich ins Bett. Und ich dann aber entschieden habe, ich mache das jetzt trotzdem. Es gibt Momente und die kannst du nicht einfach wiederholen. Ja? Und die sind dann da und dann hast du deine Rolle darin oder du verpasst es einfach.
Mein Name ist Hans Leyendecker. Ich war viele Jahre Journalist, habe in dem Bereich gearbeitet, den man investigativ nennt, beim Spiegel und auch bei der Süddeutschen.
Die Verlegerin. Originaltitel The Post. USA 2017. Mit Meryl Streep und Tom Hanks. Regie Steven Spielberg.
Ich habe mich für den Film Die Verlegerin entschieden, weil ich das Buch gelesen hatte. Das ist ein großartiges Buch, wo die Verlegerin Graham beschreibt, wie ihr Leben verlaufen ist, wie ihre Prozesse waren, wo ihre Schwierigkeiten waren. Und es ist ein sehr offenes Buch. Sie beschreibt sehr genau die Abläufe in einem Zeitungskonzern, aber auch die damalige Zeit. Plötzlich war sie an der Spitze dieses Unternehmens und sie stieß in eine Männerwelt, die eigentlich sagte, ey, bleib draußen, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und in dieser Welt erkämpft sie sich den Platz und macht das Beste für die Washington Post.
Wir haben leider nicht mehr sehr viel Geld. Wir sind kaum noch solvent.
Das Zeitungsgeschäft ist so.
Unser Zeitungsgeschäft ist so. Und wir müssen an die Börse gehen, um im Geschäft zu bleiben und weiter zu wachsen, sagt Fritz. Und er sagt, dass die Familie die Kontrolle behalten kann, wenn wir... Wie dem auch sei, dein Großvater hätte nicht gewollt, dass wir auch nur einen Teil der Kontrolle abgeben.
Es gab ja 7000 Pentagon-Papiere, da ging es um die Lügen der Regierenden im Vietnamkrieg. Die hatten zunächst die New York Times veröffentlicht und dann ist auch die Post rangekommen. Die New York Times war sehr groß im Druck des damaligen Präsidenten Nixon, aber auch der Gerichte ausgesetzt und die Washington Post geht da rein, ein bisschen um der New York Times zu helfen, aber vor allem um selbst die große Story zu haben. Und diese Geschichte kann alles gefährden. Da können Leute ins Gefängnis kommen. Die Chefredakteursfigur ist die interessanteste, ist Ben Bradley, der eigentlich von Newsweek kam, immer zur Washington Post wollte, jemand, für den das Blatt das Wichtigste ist. Und das ist richtig so ein Haudegen, bei dem man auch sicher sein kann, wenn es gegen das Prinzip der Pressefreiheit geht, schmeißt er hin, macht er nicht mit, der ist nicht anpasserisch und er will für das Blatt das Beste.
Mit Verlaub, wir haben ja alles zu verlieren, wenn wir es nicht veröffentlichen. Was hätte das allein für Folgen für den Ruf dieser Zeitung? Alle werden rausfinden, dass wir die Studie hatten.
Ich wette, die halbe Stadt weiß es schon. Wie sieht das aus, wenn wir nur auf unseren Ärschen sitzen?
Als wären wir umsichtig.
Es sieht aus, als hätten wir Angst.
Wir werden verlieren, das Land wird verlieren, Nixon gewinnt. Nixon gewinnt diesmal, nächstes Mal und all die Male danach, weil wir Angst hatten. Der einzige Schutz für das Recht auf Veröffentlichung ist Veröffentlichung.
Das sind so Extremsituationen, die erlebt man im Journalismus nicht allzu häufig, aber es gibt sie und da muss man sich entscheiden, ob man staatsanwaltschaftliche Ermittlungen riskiert. Ich habe das selbst erlebt, ein paar Mal bei den Geschichten, die ich begleitet habe, dass es da den Punkt gibt, wo man sagt, okay, es kann sein, dass der Staatsanwalt aufmarschiert, es kann sein, dass es Durchsuchungen geben wird, es kann sein, dass es einen Prozess geben wird. Aber was ist wichtiger? Ist die Veröffentlichung wichtiger oder ist der Blick auf die staatlichen Gewalten wichtiger? Und das sind große Momente. Plötzlich waren die Pentagon-Papiere bei Ben Bradley zu Hause. Der hat die Redaktion, die wichtigsten, da einbestellt und so. Und die liegen da rum und die sind unsortiert, weil derjenige, der die Papiere besorgt hatte, sie nicht richtig beisammen halten konnte. Es waren so viele und da sitzt man jetzt zusammen und versucht in Windeseile die Papiere zu sortieren.
Wir haben 10 Stunden bis zum Andruck, also hängen wir uns rein.
Ich glaube, dieses Memo ist von McNamara.
Nach meiner Ansicht sollte die Bombardierung 3 oder 4 Wochen ruhen.
Warte, ich habe die andere Hälfte von dem Memo gesehen.
Hat einer den zweiten Teil eines Telegramms von Dulles von 54?
Ich glaube, ich habe eins aus dem Juli gesehen.
Ja, hier, begründet wird dies mit der Notwendigkeit, eine Grundeinstellung der amerikanischen Öffentlichkeit zu erzeugen.
Johnson ging es gar nicht um Frieden, sondern darum, die Öffentlichkeit zu manipulieren.
Das mit der Aussetzung der Bombardierung war von wann?
65 bis 68.
Ja. Hat jemand ein Memo von Eisenhowers Sonderkomitee zu Indochina?
Mac hat mir einen Teil davon vorgelesen.
Das ist eine Szene, die erinnert mich an unsere Flick-Geschichten. Flick war damals einer größten deutschen Konzerne und der hatte, um eine Steuerbefreiung zu bekommen, die halbe Republik inventarisiert. Viele Leute hatten Schmiergelder bekommen. Es waren Gelder an Institutionen geflossen. Es war am Staat vorbei agiert worden und einige der staatlichen Parteien versuchten dann, Recherchen und Ermittlungen zu verhindern, als wir plötzlich über Dokumente verfügten, die wir nicht haben sollten. Die waren auch unsortiert und dann saßen wir im Raum und haben auch versucht, das zusammenzukriegen. Das ist was ganz Großes. Man kapiert auch, wie wichtig das für die Beteiligten ist, mit welcher Präzision sie rangehen und gleichzeitig, dass sie auch ein Stück gepackt sind, angepackt sind, aufgeregt sind. Eine großartige Szene. Ellsberg war das, was wir heute Whistleblower nennen. Ein Mann, der sehr engagiert war, sehr genau beobachtet hat, wie die Regierenden immer gelogen haben und gesagt haben, mit den Lügen über den Vietnamkrieg muss vorbei sein und der ein großes persönliches Risiko einging. Und einer der Redakteure der Washington Post erinnert sich, dass er den kennt und er tippt darauf, dass die New York Times von dem die Unterlagen hat.
Die Studie hatte 47 Bände. Stück für Stück habe ich sie rausgeschleust. Das Kopieren hat Monate gedauert.
Die Situation, als der Reporter zu Ellsberg kommt, hat mich an eine alte Geschichte erinnert. Da war ich ein junger Kerl, irgendwie Anfang 30, und ich komme zu einem Informanten und der hat Berge von Papier da liegen. Und ich suche ein bestimmtes Papier und er sagt, ja, du hast jetzt 50 Minuten Zeit, um das Papier zu finden. Und ich suche und alles war hochspannend. Alle Papiere waren wichtig und ich fand dieses Papier so nach 30 Minuten oder 25 Minuten. Und ich habe so getan, als hätte ich es noch nicht und habe einfach weitergesucht. Und kurz vor Toreschluss, kurz bevor diese Zeit um war, sagte ich, ich hab's. Dann sagte der zu mir, der duzte mich und sagte, Mensch, du hast ja einen guten Blick, was völliger Quatsch war, weil alle Papiere waren großartig.
Ich bin Christian Florin, ich bin Redakteurin und Moderatorin für Religion und Gesellschaft beim Deutschlandfunk. Ich habe viel zum Thema sexualisierte Gewalt in den Kirchen recherchiert.
Ich beschäftige mich mit dem Film Spotlight, der von der Recherche des Boston Globe erzählt. Die Recherche ist ungefähr 20 Jahre her. Damals hat der Boston Globe aufgedeckt, dass es im Bistum viele Priester gab, die Kinder missbraucht haben und dass der Erzbischof und Kardinal davon wusste und die Täter geschützt hat.
Spotlight, USA 2015, mit Michael Keaton, Mark Ruffalo und Rachel McAdams. Regie Tom McCarthy.
Für mich besteht die Stärke darin, dass Spotlight sich beschränkt auf diese journalistische Perspektive, dass wir als Zuschauer und Zuschauerinnen wirklich an den Fersen dieses kleinen Teams kleben, dass wir mit ihnen vor die verschlossenen Türen laufen, dass wir mit ihnen in Cafés sitzen und mit Betroffenen sprechen, in Archive gehen, wo es nach toten Ratten stinkt. Und durch diese vordergründig beschränkte Perspektive wird so viel sichtbar, was man alles umständlich eigentlich erklären müsste. Also das Leid der Betroffenen, die Mitwisserschaft, die Komplizenschaft der oberen Etagen der Kirche, die Rolle der Anwälte, all das. Also ich finde den Film glänzend erzählt. Für mich ist eine Szene eindrücklich, ein Gespräch im Büro des Opferanwalts mit einem Betroffenen, als so in einem ganz kurzen Moment klar wird, diese journalistische Unsicherheit, welche Fragen stellst du denn jetzt?
Wie alt waren Sie, als es passierte?
Ich war 12. Kurz nachdem mein Vater sich umgebracht hatte.
Ah je.
Er war ein ziemlicher Scheißkerl. Und meine Mom war auch nicht besonders stabil.
Was meinen Sie?
Sie war nicht ganz dicht. Sie war schizophren. Ist doch dieselbe Scheiße.
Wann lernten Sie Gegen kennen?
Meine Schwester. Die hatte ihn bei Dunkin' Donuts getroffen. Hat ihm das mit meinem Alten erzählt und er kam sofort rüber.
Du bist ja eigentlich in dem Beruf, dass du jetzt diesen Mann, der dir da gegenüber sitzt, dazu bringen musst, intimste Dinge zu erzählen. Also Missbrauchsberichterstattung, sexualisierte Gewalt hat oft auch was Voyeuristisches. Und man spürt in dem Moment, in dieser Szene, dass sich der Journalist diese Frage stellt und dann kommt die Antwort.
Er schlägt vor, dass wir uns ein Eis kaufen. Er ist ein Priester und ich ein Junge, also gehe ich mit.
Sicher.
Dann fahren wir wieder nach Hause und er... Er fängt an, mein Bein zu tätscheln. Und dann gleitet seine Hand immer weiter nach oben und fasst meinen Schwanz an. Und ich war einfach erstarrt, wie versteinert. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war nur ein Kind.
Ja.
Ich habe ja nicht mal mein Eis probiert. Lief mir alles über den Arm.
Das fand ich in diesem kleinen Moment, fand ich das eben sehr stark, weil da hat sich das Ganze, was sexualisierte Gewalt ist, was sie mit Kindern macht, was Kinder erstmal daran auch gar nicht verstehen und auch Erwachsene noch gar nicht so mitteilen können, da hat sich das alles gezeigt. Also das fand ich war eine sehr starke Szene. Es wird sichtbar, dass die Zeitung Teil der Gesellschaft ist, auch in dem Sinne, dass sie unter vielen Zwängen steht, dass sie auch durchsetzt ist mit, in dem Fall, kirchlichem Einfluss und dass die Journalistinnen und Journalisten sich dagegen wehren müssen.
Wir konnten das Ausmaß nicht sehen, keiner von uns. Robbie, das hier fing mit einem verdammten Priester an.
MacLeish hat uns vor Jahren einen Brief mit 20 Priestern geschickt. Sascha hat den Ausschnitt gefunden.
Ist das ein Witz? 20 Priester?
Wann?
Gleich nach Porter. Dezember 93.
Wir haben es im Lokalteil begraben, ohne Fortsetzung.
Das war dein Ressort. Du warst Lokales.
Ja, das war ich. Ich hatte gerade übernommen, ich erinnere mich noch nicht mal. Aber ja.
Als Journalistin habe ich mich da wiedererkannt, weil ich selbstkritisch sagen muss, vor 12 Jahren, als das Thema sexualisierte Gewalt in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland aufkam, habe ich das auch nicht in der vollen Tragweite erkannt. Ich habe zwar auch damals schon gedacht, das sind keine Einzelfälle, aber dass das eine regelrechte Täterschutzstrategie ist und eben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das wird ja in Spotlight auch kurz angesprochen, dass es ja nicht nur um Boston geht, sondern und nicht nur um Kardinal Law, sondern um die ganze Weltkirche. Das habe ich damals auch nicht gesehen. So viel Niedertracht, so viel Amoralität hält man vielleicht am Anfang nicht für möglich und übrigens auch so viel Bereitschaft zum Lügen, zum öffentlichen Lügen, wie sich dann im Zuge der Recherchen herausstellt. Das fand ich sehr ehrlich und sehr realistisch. Meine Recherchen sind etwas anders gelaufen als die, die in Spotlight dargestellt werden. Das ist ein Aspekt, der in dem Film gar nicht vorkommt. Ich habe einige Recherchen nur deshalb machen können, weil Leuten aus der Institution, wie ich meine, der Kragen geplatzt ist und die mir Dokumente zugespielt haben, die ich eigentlich nicht hätte haben dürfen. Also interne Dokumente, Akten, wo deutlich wird, dass, ich sag mal, Bischöfe, die sich lächelnd in irgendwelche Talkshows setzen, eiskalt mit Betroffenen umgegangen sind, Täter geschützt haben. Das ist nicht so spektakulär, weil solche Umschläge, die werden mir ja nicht in konspirativen Treffen zugesteckt, sondern die kamen auf anderen Wegen.
Ich bin Natalie Amiri, moderiere in der ARD den Weltspiegel. Ich war 5 Jahre lang Büroleiterin der ARD in Teheran, in der Islamischen Republik Iran, und arbeite schon seit fast 12 Jahren als Auslandskorrespondentin für die ARD.
Don't Look Up, USA 2021. Mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence und Cate Blanchett. Regie Adam McKay.
Don't Look Up ist in der Tat gar nicht so sehr mein Thema. Es geht nicht um Auslandsberichterstattung, sondern im Grunde genommen ist es eine Satire. Es geht um 2 Wissenschaftler, die in ihrem Forschungslabor sehen, dass ein Komet auf die Welt trifft und die Welt zerstören wird, und man hört diesen Wissenschaftlern nicht zu. Der Film kritisiert das Aussitzen von Politikern, obwohl Wissenschaftler vor einer drohenden Katastrophe warnen und im Grunde genommen die Politiker wegsehen, die Medien aufgrund von einer Quotengeilheit sich nicht für dieses Thema interessieren, weil es nicht sexy genug ist, und das Publikum, also die Menschen, eher sich mit Social Media und ihren eigenen Klein-Klein aufhalten, als sich wirklich Gedanken zu machen, dass dieser Komet trifft. Es gibt eine Szene relativ zu Beginn des Films, da werden im Grunde genommen die Medien auch eingeführt, und es ist so fast wie so eine Morning Show, und dann sagt die Moderatorin, und nun von einem Heiratsantrag zu einem kleinen wissenschaftlichen Experiment, und dann kommen eben diese 2 Wissenschaftler rein und erzählen im Grunde genommen darüber, dass es einen Weltuntergang gibt, und zwar innerhalb von 6 Monaten, und irgendwie finden es die Moderatoren nicht so wahnsinnig wichtig und spielen das so runter.
Wenn er schon Schaden anrichten muss, soll er dieses eine Haus an der Küste von New Jersey treffen. Das Haus meiner Ex-Frau, da soll er reinfliegen. Kriegen wir das
schon
irgendwie
du
hin?
Du und Shelley habt ein gutes Verhältnis. Ach, fairerweise. Du hörst jetzt
das auf. Das mache ich, aber fairerweise, das Haus habe ich allein
bezahlt. Bitte
mir mit
dem Stift ins Auge, bitte entschuldigen Sie.
Verzeihung, drücken wir uns hier missverständlich aus? Wir versuchen ihm zu sagen, dass der ganze Planet unmittelbar vor der Zerstörung steht.
Okay.
Nun, naja, wir machen das hier so, wissen Sie, schlechte Nachrichten verpacken wir locker.
Das ist einfach komplett überzogen, die Moderatoren sind dumm, die verstehen im Grunde genommen nicht, um was es geht. Der Film behandelt aber auch wirklich nur die amerikanische Sicht. Ich befinde mich ja in Redaktionskonferenzen der ARD, ich weiß, wie sehr wir uns wirklich darum bemühen und abwägen, um komplexe Zusammenhänge darzustellen. Und ich meine, durch Corona haben wir auch alle, glaube ich, verstanden, dass man sehr viel mehr auf Wissenschaftler hören muss. Aber natürlich erkenne ich darin auch eine Wahrheit. Man kriegt keine wunderbare Quote, wenn es um komplexe Themen geht, die dargestellt werden. Aber diese Komplexität der Welt, die Zusammenhänge zu beschreiben, ist nun mal unsere Aufgabe. Danach sitzen diese 2 Wissenschaftler noch mal vor so einem Bildschirm, und da wird ihnen der Quotenverlauf der Sendung noch mal erzählt, dass es im Grunde genommen sehr uninteressant ist, was sie sagen. Und die Zeitung, die ihren Artikel veröffentlicht hat, hat auch dann einfach gesagt, ja, das war es jetzt mit diesem Thema und es interessiert uns nicht, weil Quote schlecht, interessiert niemanden, lassen wir.
Wir wurden auf keiner Website gefeatured oder gepusht, und die Klicks waren insgesamt niedriger als bei einfachen Wetter- und Verkehrsnachrichten.
Also, das ist alles?
Ich wusste es.
Das war's?
Danke, Aaron.
Ja, gern geschehen.
Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Es gibt keine adäquate Reaktion. Absolut keine. Warum sind die Leute nicht verängstigt? Was müssen wir noch sagen? Was müssen wir tun?
Klar, frustriert mich schon auch das Konsumverhalten, dass einfach das Interesse so schnell abflaut und dass man eigentlich für komplexe Themen keine Zeit hat, keine Lust drauf hat, das ist anstrengend und lass mich doch in Ruhe mit den Flüchtlingen und so weiter. 2009 war ich ja schon als Journalistin im Iran für die ARD mit Peter Metzger gemeinsam. Und die Menschen sind damals auf die Straße gegangen, und zwar nicht nur ein paar Tausend, sondern Hunderttausende in den ganzen großen Städten des Iran gegen das Regime, gegen Ahmadinejad. Und es war eine so mutige, emotionale Bewegung der Zivilbevölkerung, die sich zum ersten Mal in solchen Massen seit der Islamischen Revolution gegen das Regime gestellt hat. Und wir berichteten, und dann begann die brutale Niederschlagung der Proteste. Und da, genau in dem Moment, müssen wir ja hinsehen. Ja? Und dann ist Michael Jackson gestorben und das gesamte mediale Interesse war vorbei. Das hat mich schon sehr entsetzt und auch traurig gemacht, dass man dann plötzlich wegsieht. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, nachdem ich den Film dann zu Ende gesehen habe, wirklich so angestrengt war. Und ich konnte auch kein einziges Mal während dieses gesamten Films lachen. Und ich sah mich auch nicht wiedergegeben als Journalistin in diesem Film. Und sie sitzen da in so einem Sessel, haben kein Verständnis für die Welt, während ich ja wirklich auf der Welt versuche, die Geschichten der Welt zu transportieren nach Deutschland und da ja auch große Gefahren eingehe. Und wir tun echt viel dafür, dass wir richtig, richtig guten und seriösen Journalismus machen. Und ich habe dafür sehr viel auch investiert und geopfert. Und wenn dann Journalisten natürlich als so dumm und unseriös dargestellt werden, dann macht das einen auch so ein bisschen sauer, weil ich mir denke, hey, so leicht könnte ich es jetzt nicht machen, das alles schlecht zu reden. Aber gut, es ist eine Satire und deswegen tue ich mich wirklich schwer mit Satiren, weil ich es halt überhaupt nicht lustig finde.
Mit Deep Throat in der Tiefgarage. Journalismus im Film. Eine Sendung von Stefan Fries und Annika Schneider.
Mit Ausschnitten aus Die Unbestechlichen, USA 1976, Regie Alan J. Pakula. Stonk, Deutschland 1992, Regie Helmut Dietl. Bombshell, Das Ende des Schweigens, USA 2019, Regie Jay Roach. Die Verlegerin, USA 2017, Regie Steven Spielberg. Spotlight, USA 2015, Regie Tom McCarthy. Und Don't Look Up, USA 2021, Regie Adam McKay.
Es sprachen Robert Oschatz und Katharina Wolter. Ton und Regie Annika Schneider und Stefan Fries. Redaktion Bettina Schmieding. Produktion Deutschlandfunk 2022.